5 nach 8:30 inzwischen. Wir haben es in der Sendung bereits thematisiert, vorangetrieben von China. Entsteht eine neue Freihandelszone im asiatisch-pazifischen Raum mit mehr als 2 Milliarden Menschen. Unser Thema nun auch im Wirtschaftsgespräch mit Birgit Becker. Zum Start noch einmal, wer gehört dazu?
Nun, neben den ASEAN-Staaten, also aus dem asiatisch-pazifischen Raum, sind Japan vertreten, Südkorea, Australien, Neuseeland, vor allem China. Interessant dabei, das Abkommen umfasst damit auch Staaten, die bislang eher in Richtung USA orientiert sind. Australien, Japan, auch Vietnam. China ist die treibende Kraft hinter diesem Abkommen, sodass natürlich der Gedanke naheliegend ist, dass hier neben der Ökonomie auch Machtpolitik eine Rolle spielt. Und heute Morgen im Interview darauf angesprochen, da erklärte Michael Hüter, der Direktor des arbeitgebergetragenen Instituts der deutschen Wirtschaft.
China will bis 2049, 100 Jahre der kommunistischen Machtergreifung, auch die Nummer 1 in der Welt werden. Dazu gehören solche regionalen Handelsblöcke. Solange die WTO nicht funktioniert und der Konflikt von den USA so getrieben wird, ist das auch eine Antwort mit Chancen.
Antwort mit Chancen. Es geht bei diesem Verbund um ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung. Aber das ist ja kein exklusiver Club. Handel mit Europa, mit den USA findet ja weiterhin statt. Und darauf wies Michael Hüter auch hin, das Projekt ist nicht vom Fleck weg startbereit.
Indien ist ja nicht dabei, mit Australien gibt es Konflikte. Tokio und Seoul müssen erstmal zueinander kommen. Da liegen natürlich erstmal Aufgaben.
Und was hinzukommt, das Abkommen ist thematisch begrenzt. Es geht vor allem um Handel, um Dienstleistungen, Urheberschutz auch durchaus, aber nicht um soziale Fragen, nicht um Arbeitnehmerrechte, nicht um Klimapolitik.
Was hat das Ganze für Konsequenzen für Europa?
Nun, im Moment ist es ja so, dass der asiatisch-pazifische Wirtschaftsraum für Europas Unternehmen schon sehr zentral ist. Denken wir dabei gar nicht mal vor allem an die Exporte, sondern an die Lieferketten, die Vorprodukte, die von da bezogen werden, in der Textilindustrie, in der Chemie, in der Autobranche. Wenn nun ein solch großer, einheitlicher Wirtschaftsraum entsteht, dann setzt der auch Standards, Normen, an denen sich alle anderen orientieren müssen, die kommen gar nicht dran vorbei. Oder auch bei der Digitalisierung technische Standards etwa, die in einem solch großen Wirtschaftsraum gesetzt werden, etwa beim Aufbau eines 5G-Netzes. Die werden weltweit Wirkung haben. Und dann gibt es natürlich auch noch einen politischen Effekt, der von dem Abkommen ausgehen könnte. Michael Hüter, der EW-Direktor, hat diesen politischen Effekt eben in der Sendung so beschrieben.
Es ist erstmal für uns ein Signal. Es ist ein Signal, wenn man im Westen fahrlässig wird. Wir haben immer noch CETA, das große Abkommen mit Kanada, im Deutschen Bundestag nicht ratifiziert. Und wir verlagern uns auf die europäische Ebene, die ist dafür zuständig, richtigerweise, auf viele einzelne Abkommen. Aber gemeinsam muss letztlich die Botschaft auch sein, jetzt nach Trump wieder mit den internationalen Organisationen etwas zu entwickeln.
Ob das so kommt, wie vom EW-Direktor erhofft, das wird man sehen. Das hängt wahrscheinlich für Europa weniger von Peking ab als von Washington, vom neuen US-Präsidenten. Aber dass die alten, guten Argumente für eine enge transatlantische Zusammenarbeit neu gehört werden, neues Gewicht bekommen, das könnte schon eine Konsequenz sein von RCEP, eine Konsequenz dieses bislang größten Abkommens weltweit.
Vielen Dank, Birgit Becker aus der Wirtschaftsredaktion.